Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen schönen guten Tag wünscht Jule Reimer. Beim Paketlieferdienst Amazon gibt es Krach um die Klimapolitik des Multis. Hunderte Mitarbeiter in den USA haben öffentlich die Klimaanstrengungen des Internetkonzerns als unzureichend kritisiert und damit gegen die Richtlinie ihres Arbeitgebers verstoßen, Kritik nur intern zu äußern. Allerdings hatte Konzernchef Jeff Bezos auch selbst vor einem Jahr großartig angekündigt, sein Unternehmen wolle beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen und bis zum Jahr 2040 die CO2-Neutralität erreichen. Jedenfalls wahrscheinlich ein Fall für die Arbeitsgerichte. Was Paketlieferdienste für den Klimaschutz bedeuten, darüber streiten nicht nur die Experten. Dass sie aber die Zahl der Lieferwagen erhöhen, ist unumstritten. Ein Projekt in Skandinavien macht jetzt vor, dass es auch anders geht. Ob in der EU Agrarsubventionen auch mal anders als bisher verteilt werden könnten, darüber streiten heute mal wieder die EU-Agrarminister. In Chile gefährdet der Bergbau in den Anden den Fortbestand der Gletscher und damit auch die Trinkwasserversorgung von Millionen. Der Klimawandel heizt auch die Verschuldung in Schwellen- und Entwicklungsländern an. Das beklagt heute in ihrem Schuldenreport 2020 die Alassia-Kampagne. Und im Verbrauchertipp geht es heute darum, ob die Extrazahlungen an Banken, Fachbegriff Vorfälligkeitsentschädigung, immer ganz korrekt sind, die Verbraucher zahlen sollen, wenn sie einen Kredit vorzeitig tilgen. Wenn der Postmann, besser gesagt der Paketlieferant, klingelt, dann steht da meist auch ein Lieferwagen vor der Tür. Wer tagsüber in die Innenstädte fährt, der sieht manchmal mehr Transporter als normale Autos. Gleichzeitig laufen vielerorts die Papiermülltonnen mit Pappe über. Das ließe sich doch anders lösen, sagte sich ein findiges Postunternehmen in Schweden aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Der Name sagt schon eine ganze Menge. Älskadestad, zu Deutsch geliebte Stadt. Und damit sind Stockholm und Malmö in Schweden und Oslo und Trondheim in Norwegen gemeint. Vier Städte, ein neues Konzept. Lieferdienste übernehmen Aufgaben der Müllabfuhr. Simon Lundin ist einer der Paketboten, die in Stockholm für ein Tochterunternehmen der norwegischen Post arbeiten und neuerdings nicht mehr wie bisher nach ihrer morgendlichen Tour mit leerem Lastwagen zurück ins Depot fahren.
Ich
habe sowohl Pakete dabei als auch Müllbehälter. Ich transportiere also Waren und Abfall. Wobei er mit Abfall nicht Restmüll meint, sondern alte Pappverpackungen. Oft die von der Vortagslieferung, die ihm Kunden jeden Morgen gleich wieder mitgeben. Dazu auch andere Verpackungen und Altpapier. Simon liefert das an einem zentralen Sammelpunkt ab. Von dort kommt es in die Recyclingkette. Bis zum Start des Projektes vor 2 Jahren mussten dafür 2-mal am Tag Lastwagen in die Stadt fahren, Lieferdienste und Müllabfuhr getrennt. Eine unnötige Belastung der verkehrsüberlasteten Innenstädte und der Umwelt, meint Tobias Orbonde, Chef des Logistikunternehmens Bring. Jetzt gibt es nur noch eine kombinierte Tour und dafür sind eigens angeschaffte abgasfreie Elektrotrucks im Einsatz. Wenn wir bis 2025 CO2-frei sein wollen, müssen wir mit anderen zusammenarbeiten und Kooperationen mit anderen Branchen eingehen, sonst erreichen wir das Ziel nicht. Stockholm hat das Projekt von Anfang an unterstützt, als eine von mehreren Möglichkeiten, die Stadt lebenswerter zu machen, Stress zu reduzieren und Freiräume zu schaffen, so Robin Bilsjö von der Stadtverwaltung. Immer mehr Menschen, Fahrzeuge und Waren teilen sich die Straßen der Stadt und es wird immer enger. Gleichzeitig wird der Ruf nach attraktiven öffentlichen Räumen lauter. Da müssen wir schlau reagieren. Älskadestad ist da ein vielversprechender Ansatz. Die Stadt wird nicht nur geliebt, sondern auch liebens- und lebenswerter, weil es weniger Lieferverkehr gibt und die leisen Elektrotrucks dann auch noch nachts unterwegs sein können, ohne jemanden zu stören. Inzwischen wird mit dem Pakete gegen Altpappe-Service sogar Geld verdient. Das Projekt finanziert sich selbst. Erik Vasteson vom Entsorgungsunternehmen Ragn-Sells hat große Pläne. Schließlich werden nicht nur Geschäfte mit Paketen beliefert, sondern auch zigtausende Privathaushalte, die immer mehr Waren online bestellen. Wäre doch toll, wenn auch Sie diesen Service nutzen könnten, sagt er. Aber das wäre eine viel größere Aufgabe mit ganz anderen Anforderungen an die Anbieter. Meine Zukunftsvision ist es, dass alle Lieferungen und Abholungen über eine digitale Plattform koordiniert werden. Dann könnten wir noch viel effektiver arbeiten.
Paket gegen Altpappe aus Stockholm, Carsten Schmiester. Mit gleich mehreren Demonstrationen haben Landwirte während der Grünen Woche auf ihre wirtschaftliche Situation aufmerksam gemacht. Der Zeitpunkt war aus vielerlei Gründen gut gewählt, denn auf EU-Ebene müssen Agrarminister und EU-Parlament entscheiden, ob die rund 60 Milliarden Euro Geldförderung pro Jahr aus Brüssel demnächst anders als bisher verteilt werden. Holger Beckmann über Pro und Contra.
Seit gut zwei Jahren schon liegt der Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik auf dem Tisch. Und es geht um viel, genauer gesagt, nämlich um gut ein Drittel des gesamten EU-Budgets, das vor allem als Flächensubvention an die Landwirte in der Europäischen Union fließt, an Kleinbauern genauso wie an Großgrundbesitzer. Wobei der Grundsatz gilt, wer viel hat, bekommt auch viel, viel Förderung. Im Durchschnitt gibt es 300 Euro pro Jahr für einen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das ist die eine Säule der europäischen Landwirtschaftspolitik. Die zweite besteht aus Extrazahlungen, etwa für Ökolandbau oder aber auch für die Tourismusförderung. Im Ergebnis landen so bisher 80% der gesamten Subventionssumme bei nur 20% der Betriebe. Und ob ein Landwirt mit besonders wenig Düngemitteleinsatz oder mit wenig Pestiziden arbeitet, ob es Massentierhaltung gibt oder das Vieh eher artgerecht auf einem Hof leben kann oder ob CO2-schonend gewirtschaftet wird, das spielt bisher kaum eine Rolle. Und daran ändere der Reformvorschlag der Kommission auch kaum etwas, sagt der grüne Europaparlamentarier Martin Häusling. Green Deal hin, Green Deal her.
Wir haben das Problem, dass wir viele wunderbare Überschriften haben. Das muss ich wirklich sagen. Also die Überschriften, die kann ich als Grüner auch überall unterschreiben. Und ich finde, da muss die Kommission schon mal ein bisschen mehr liefern als schöne bunte Überschrift.
Farm to Fork heißt eine Überschrift, soll bedeuten, dass künftig auch in der Landwirtschaft und bei der Nahrungsmittelproduktion sich alles am Umwelt- und Klimaschutz ausrichtet. Doch genau das, so Häusling, sei nicht der Fall. Im Gegenteil, weil das gesamte Agrarbudget der EU laut Kommissionsvorschlag wegen des Brexit schrumpfen solle und die Kürzungen nicht die Flächensubventionen, sondern den Umweltschutz betreffen, werde in der Landwirtschaft so überhaupt nichts grüner, weil einige große Mitgliedsländer das nicht wollten, Deutschland und Frankreich etwa.
Die Gelder, die jetzt sozusagen zur Einkommensstützung verwendet werden, die müssen tatsächlich dahin gehen, dass die Landwirte belohnt werden für Klimaschutz, für Biodiversitätsmaßnahmen. Und da sehe ich halt leider, muss ich sagen, bei vielen Mitgliedsländern eine echte Fehlstelle.
So sieht es Martin Häusling. Doch am Grundprinzip Subvention gegen Fläche darf, so wollen es konservative Agrarpolitiker, aus Rücksicht auf die Landwirte nicht gerüttelt werden.
Das weiß ich, dass das umstritten ist, aber da bleibe ich dabei, dass das ein Element bleiben muss der europäischen Agrarpolitik.
Sagt Norbert Linz, CDU-Europaparlamentarier. Und so sieht es im Prinzip auch der neue EU-Agrarkommissar Wojciechowski aus Polen. Auch er, ein Konservativer.
There is no idea to propose something new.
Wir denken nicht daran, von Seiten der Kommission etwas grundlegend Neues vorzuschlagen. Aber wir sind offen für Veränderungen.
Trotzdem, im EU-Parlament formiert sich Widerstand gegen die Reformpläne der Kommission, weil sie mit Blick auf den Umweltschutz nicht weit genug gehen, heißt es. Ohne die Zustimmung des Parlaments wird es am Ende aber keine Reform geben. Und so ist schon von Übergangsregeln zu hören, damit die Landwirte nicht plötzlich ohne Subventionierung dastehen. Denn eigentlich muss den EU-Regeln zufolge bis spätestens zum Jahresende alles unter Dach und Fach sein. Schon allein deshalb, weil künftig weniger Geld für die Landwirtschaft da sein wird. Der grüne Martin Häusling glaubt es deshalb auch nicht, wenn die Kommission sagt, man werde grundlegend nichts mehr ändern. Alles sei weitgehend ausgemacht.
Ich glaube, es ist noch gar nichts ausgemacht. Da muss man einfach sehr deutlich sagen, solange wir noch nicht mal wissen, wie viel Geld da ist und wo das Geld dann hingehen soll, ist noch gar nichts ausgemacht.
Die europäischen Landwirtschaftsminister haben heute also wieder einiges zu diskutieren und sie wissen dabei, die Zeit drängt und der Green Deal auch.
Holger Beckmann über Pro und Contra bei der anstehenden EU-Agrarreform, wo es auch Klimaschutz auf jeden Fall gehen wird. Und dabei bleiben wir jetzt auch. In Chile sind die Gletscher der Anden gleich doppelt vom Klimawandel bedroht. Einmal durch die Erwärmung als solche und zweitens durch den Bergbau mit Folgen für die Trinkwasserversorgung. Susanne Götze hat sich dort die Zusammenhänge angeschaut.
Es fühlt sich so an, als ob es nichts Größeres und Würdevolleres gibt als einen Gletscher. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, ihn zu berühren. Es ist eine der emotionalsten Erfahrungen, die man machen kann.
Anna Contreras-Jara lebt in einer kleinen Berghütte auf 2500 Metern Höhe. Jeweils 2 Wochen im Monat arbeitet sie als Guardaparque, als Parkwächterin im Naturreservat Valle Andino Juncal in den chilenischen Anden. Das Reservat leitet seinen Namen von einem Gletscher ab, dem Glaciar Juncal Norte. Seine riesige Eiszunge liegt wie ein weißes Laken auf dem 6000 Meter hohen Kamm des Berges. Die Hütte der Parkwächter liegt 3 Autostunden von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Es ist das einzige Naturreservat in diesem Teil der Anden. Die größten Gleitvögel der Welt, die Kondore, kreisen über den Berghängen, Wildblumen wachsen auf den steinigen Ebenen und mit viel Glück sieht man scheue Wildkatzen, darunter auch Pumas. Vom Gletscher aus fließt der Rio Juncal ins Tal. Es ist einer der letzten sauberen Flüsse der Gegend und versorgt die tiefer gelegenen Ortschaften im Tal Aconcagua. Dort leben Hunderttausende Menschen in Dörfern und Kleinstädten. Doch die Parkwächterin Anna Contreras-Jara befürchtet, dass eine neue Kupfermine den Naturpark und seine Gletscher zerstören könnte. An einem der steilen Hänge schlängelt sich eine Straße auf rund 3000 Meter Höhe hinauf. Dort fahren die Laster des US-amerikanischen Unternehmens Nutrex Spar. Sie sind schwer beladen mit den kupferhaltigen Steinen der Mine. Die Kupfermine ist derzeit in einer Testphase. Bald soll sie ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Die Kupfermine ist eine große Gefahr für die Natur und den Park. Schon nach den ersten 2 Jahren beobachten wir, wie sich die Wasserkreisläufe verändern. Wir sind um die wertvollen Süßwasserreserven besorgt. Ein kleinerer Fluss, der in den Rio Juncal mündet, ist bereits versiegt.
Das Unternehmen Nutrex Spar ist nur eines von 100 Bergbauunternehmen, die in den Anden Kupfer, aber auch Edelmetalle wie Silber und Gold fördern. Kupfer wird für Computer, Handys oder Elektroautobatterien gebraucht. Durch das Herausbrechen des Gesteins entstehen riesige Staubwolken. Darin sind Ruß- und Feinstaubpartikel enthalten, die sich auf das Eis des Gletschers verteilen. Die weiße Eisoberfläche kann das Sonnenlicht deshalb schlechter reflektieren. Damit beschleunigen die Sprengung und Bohrung im Berg das Schmelzen der Eisriesen, heißt es in einem Bericht von Glaziologen der Universität Santiago de Chile und der State University of Denver. Durch die schrumpfenden Gletscher führen auch die Flüsse weniger Schmelzwasser. Außerdem benötigt die Kupferproduktion selbst ebenfalls große Mengen Wasser, das derzeit größtenteils aus Grundwasser-Aquiferen und Flüssen bezogen wird. Allein die Kupferminen schöpfen nach einem Bericht der Regierung jährlich 3% der chilenischen Grundwasservorkommen ab. Problematisch ist auch, dass die Minen meist in ohnehin trockenen Gebieten liegen und die Wasserknappheit noch verschärfen. Das hat auch Folgen für die Menschen weit unten im Tal, die von dem Gletscherwasser abhängig sind. Im Tal Aconcagua stehen Schafe, Ziegen und Rinder der Bauern vor leeren Futterkrippen. Die Ortschaften liegen 30 Kilometer vom Naturpark entfernt. Die Flüsse führen hier nur noch wenig Wasser und auf den Weiden wächst schon lange kein Gras mehr. Das Geld, Futter zuzukaufen, haben die Bauern nicht. Die Umweltaktivistin Gabriela Flores Celedon führt ihre Besucher zu einem breiten Flussbecken, in den nur noch ein schmales Rinnsal fließt.
Der Bergbau verschärft die Wasserkrise. Wir haben hier ohnehin schon zu wenig Regen wegen des Klimawandels. Viele Menschen leben hier von der Tierhaltung. Wenn ihre Tiere sterben, haben sie nichts mehr und bekommen keine Unterstützung.
Die Wasserkrise in Aconcagua ist keine Ausnahme. Millionen Menschen in Chile sind von den Süßwasserreserven abhängig, die in den rund 4000 Gletschern in den Bergen gespeichert sind. Ihr Abschmelzen könnte auch in den Großstädten wie Santiago de Chile zu einer ernsten Wasserkrise führen. Gabriela Flores Celedon sagt:
Leider steht das Bergbaurecht in Chile über dem Gesetz. Umweltvorschriften haben nur sehr wenig Gewicht, während die Bergbauunternehmen sich alle Rechte rausnehmen können.
Nach wochenlangen Protesten hat die chilenische Regierung nun angekündigt, dass Chile eine neue Verfassung bekommt. Parkwächter und Umweltschützer fordern eine Verschärfung des Umweltrechts und hoffen so auf ein Gesetz zum Schutz von Gletschern.
Susanne Götze über die Folgen von der Klimaerwärmung und des Bergbaus in Chile. Während reiche Industriestaaten sich allein schon aus finanziellen Gründen viel besser gegen die Folgen der Klimaerwärmung wappnen können, kämpfen Entwicklungsländer zusätzlich mit hoher Verschuldung. Das schränkt wiederum die Spielräume fürs Umsteuern in der Energiepolitik und für die Katastrophenvorsorge ein. Oder sie werden durch den Klimawandel in die Verschuldung getrieben. Das befürchtet jedenfalls die nichtstaatliche Erlassia-Kampagne, hinter der verschiedene entwicklungspolitische Organisationen stehen. Daniela Siebert in Berlin, Sie haben zugehört. Einigen Ländern wurden ja vor ein paar Jahren sogar Staatsschulden erlassen. In welchem Ausmaß sind denn jetzt wieder die Schulden von Entwicklungsländern gestiegen?
Also der Schuldenreport, den ja Miseria und das Entschuldungsbündnis Erlassia.de heute gemeinsam in Berlin vorstellen, zeigt sich eine ziemlich dramatische Situation für sehr viele Länder des Südens. Ihre Verschuldung steigt immer stärker an. Ihnen droht eine Schuldenfalle, in der neue Kredite dann nur noch zur Tilgung bereits bestehender Kredite aufgebraucht werden. Selbst der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben die Problematik bereits thematisiert. Und Jürgen Kaiser, der Koordinator bei Erlassia.de, sagte das heute so.
Spannenden Fälle jetzt sind die neuen Länder, die bedroht werden. Das ist Argentinien ganz prominent, die sind schon teilweise im Zahlungsausfall. Der Libanon ist in einer ganz und gar kritischen Situation und es gibt eine Reihe ärmerer Länder, die in großem Stil neue Kredite aufgenommen haben nach ihrer Entschuldung. Das sind Länder wie Sambia, Gambia, der Tschad, aber auch Länder, die so ein bisschen dazwischen liegen, wie die Mongolei oder Sri Lanka.
In 124 Ländern habe man eine kritische Verschuldungssituation diagnostiziert, sagte Jürgen Kaiser. In Schieflage seien auch viele Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik sowie Länder in der Sahelzone. Somalia, Eritrea und Sudan seien sogar schon ganz oder teilweise zahlungsunfähig. Die Dynamik in Richtung Schuldenfalle habe sich auch deshalb verstärkt, weil viele dieser Staaten jetzt diese hohen Zinsversprechen auf ihre Staatsanleihen einlösen müssen. Und der Klimawandel heize diese ganze Verschuldungsproblematik weiter an, sagen sowohl Miseria als auch Erlassia.de heute. Ein einziger Hurricane könne über Nacht 200% des Bruttoinlandsproduktes vernichten, sagte Jürgen Kaiser als Beispiel und verwies auf die Insel Dominica, wo das so passiert ist. Die Folgen des Klimawandels oder auch Schutzmaßnahmen im Vorfeld können für die Volkswirtschaften extrem teuer werden. Also zum Beispiel Katastrophenhilfe, Küstenbefestigung, Baumaßnahmen, Umsiedlungen und so weiter kosten extrem viel Geld. Ein typisches Beispiel dafür seien die Carteret-Inseln im Pazifik, sagte Annika Schröder, Referentin für Klimapolitik bei Miseria.
Carteret Islands, ein Inselstaat, der in den nächsten Jahrzehnten definitiv im Meer versinken wird, verliert sein gesamtes Staatsbudget dadurch. Also alles, was im Land, in den Gebäuden, in der Infrastruktur, in Krankenhäusern gebunden ist, das sind enorme Schäden für dieses Land, die 100% dessen, was im Land existiert, zunichte machen werden. Und dafür braucht es natürlich einen Ausgleich. Das ist halt einer der Staaten, wo Umsiedlungsprogramme begonnen haben und diese Umsiedlung ist extrem kostspielig.
Als Ursachen spielten hier der Anstieg des Meeresspiegels und das Absinken der Insel zusammen, sagte Schröder. Die Katastrophen, die Miseria und Erlassia.de auf dem Radar haben, sind vor allem starke Stürme und Wassermassen, sei es etwa durch Starkregen oder Sturmfluten. Dürren als Folgen des Klimawandels kommen in ihren Fallbeispielen eher nicht vor. Aber Länder mit ziemlich schwierigen Gemengelagen, wie zum Beispiel Mosambik, wo ein Teil des Reichtums über eine korrupte Regierung abgeflossen ist, gleichzeitig aber sehr wohl auch in Katastrophenschutz investiert wurde. Letztes Jahr wüteten dort gleich zwei Wirbelstürme.
Mosambik ist ein Land, das in eine Schuldenfalle geraten ist, auch aufgrund von korrupten Eliten, die auch illegitimen Schulden aufgenommen haben. Und für Mosambik ist jetzt die Frage, wie diese illegitimen Schulden erlassen werden, dass die Bevölkerung nicht darunter leiden muss.
Dafür müsste dann mehr Geld in den Katastrophenschutz fließen als in den Schuldendienst, fordert sie. Dass Naturkatastrophen dem Klimawandel zugeordnet werden können, sei übrigens durch die sogenannte Attributionswissenschaft möglich, sagte Annika Schröder. Das ist ein Zweig der Klimaforschung, der dann eine Unterscheidung zu traditionellen Ursachen möglich macht. Als Fazit aus ihrem Schuldenreport leiten die Experten von Miseria und Erlassia.de ab, dass es dringenden Handlungsbedarf gebe, etwa für Länder, die besonders stark von den Naturkatastrophen infolge des Klimawandels betroffen sind. Da fordern sie eine Entschuldung, Jürgen Kaiser.
Es muss für Länder, denen solche Schocks drohen, muss es die Möglichkeit geben, Schuldendienst auszusetzen in Form eines Moratoriums. Und es muss ein geordnetes Entschuldungsverfahren geben als eine Option, wo, wie in einem Rechtsstaat üblich, eine unabhängige Instanz entscheidet, ob ein Land einen Schuldenerlass braucht und ob es ihn bekommt.
Und Kaiser hofft jetzt, dass die Bundesregierung sich auch auf internationaler Ebene bei den Vereinten Nationen und beim Internationalen Währungsfonds für dieses Modell einsetzt.
Daniela Siebert informierte über den Zusammenhang von Klimaerwärmung und Staatsverschuldung, den die Erlassia-Kampagne beklagt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Kreditnehmer ein Darlehen vorzeitig kündigen wollen, dürfen Banken eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Dabei werden jedoch häufig zu hohe Entschädigungen gefordert, beklagen Verbraucherschützer. Felicitas Böselager mit dem Verbrauchertipp.
Scheidungen, Todesfälle oder Krankheiten. Das sind die häufigsten Gründe, weshalb Menschen ein Darlehen bei ihrer Bank vorzeitig kündigen wollen. Das Haus, in dem sie ursprünglich geplant hatten zu bleiben, wollen sie nun verkaufen und ihre Schulden tilgen. Oder sie wollen die Schulden vorzeitig zurückzahlen, weil sich die eigene Finanzlage deutlich gebessert hat. Durch höheres Einkommen oder eine Erbschaft zum Beispiel. In solchen Fällen darf die Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Schließlich hat sie mit Zinseinnahmen bis zum Ende der Kreditlaufzeit gerechnet. Bei Minuszinsen kann das für Verbraucher ziemlich teuer werden. Eine Studie der Verbraucherzentrale Bremen hat aber gezeigt, dass Banken häufig eine zu hohe Entschädigung fordern. Um sich davor zu schützen, sollten Verbraucher stets eine konkrete Berechnung bei der Bank anfordern, sagt Anke Behn von der Verbraucherzentrale.
Dann sollte man sich den Darlehensvertrag genau anschauen, welche Klauseln dort vereinbart wurden. Zum Beispiel, habe ich Sondertilgungsrechte vereinbart, habe ich eine Tilgungssatzerhöhung vereinbart. Und dann schauen, ob in dieser Berechnung, die Bank erstellt hat, auch diese Dinge, die die Vorfälligkeitsentschädigung etwas günstiger machen, dann auch korrekt angewandt worden sind.
Wem das zu kompliziert ist, der kann sich an eine Verbraucherzentrale in seiner Nähe wenden. Dort kann die Berechnung der Bank geprüft werden. Ein weiterer Grund für eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung seien Bearbeitungsgebühren, die manche Banken zusätzlich verlangen. Gegen diese Gebühren können die Verbraucher aber nur wenig ausrichten, sagt Behn.
Nach meiner Erfahrung, oftmals geben die Verbraucher uns eine Rückmeldung und geben uns nochmal das Schreiben der Bank zur Kenntnis. Und dort ist es dann schon so, dass die sich auf die Rechtsprechung beziehen, die zu ihren Gunsten ausfällt und dass sie also dem Verbraucher nicht entgegenkommen.
Denjenigen, die zukünftig ein Darlehen abschließen wollen, rät Behn, sich von Beginn an Sondertilgungsrechte oder Tilgungssatzänderungsrechte einräumen zu lassen.
Das machen auch viele Anbieter mittlerweile auch ohne Bedenken. Oder es gibt auch schon Anbieter, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht ohne Vorfälligkeitsentschädigung anbieten. Da kann man einfach, wenn man jetzt vor einem Abschluss eines Darlehens steht, einfach nachfragen. Und wenn das möglich ist, würde ich das auf jeden Fall mit einschließen.
Insgesamt seien die gängigen Berechnungsmethoden der Banken zu intransparent, findet Behn. Deshalb wollen die Verbraucherzentralen gerne eine andere Methode etablieren. Edgar Löw ist Professor an der Frankfurt School of Finance und hat ein Rechenmodell entwickelt, das sicherstellen soll, dass der Kunde nur dann eine Zinsdifferenz begleichen muss,
wenn die zulasten der Bank gehen würde. Wenn sie zugunsten der Bank geht, besteht überhaupt gar kein Grund, dass der Kunde noch was in Rechnung gestellt bekommt,
erklärt Löw. Ein weiterer Vorteil dieser Methode sei, dass die Berechnung für die Kunden leicht nachvollziehbar sei. Allerdings hielten die Banken an den alten Berechnungsmodellen fest.
Und jetzt geht es dann darum, dass unter Umständen sogar der Gesetzgeber tätig wird und sagt, welche Verfahren rechtlich zulässig sind, damit für den Kunden klar ist, dass er auch sozusagen die dritte Variante als eine Möglichkeit, als eine Alternative zur Verfügung gestellt bekommt.
Ja, und diesen Verbrauchertipp von Felicitas Böselager gibt es auch auf deutschlandfunk.de oder auf unserer wunderbaren App DLF Audiothek. Ab 12.10 Uhr geht es hier um Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.